Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinenraum Gesundheit. Mein Name ist Nadja Musser, ich bin die Leiterin der TK Landesvertretung in Baden-Württemberg und ich habe heute Herrn Professor Faisal zu Gast hier in Stuttgart. Professor Faisal forscht und sucht Lösungen, wie künstliche Intelligenz den Menschen im Bereich der Gesundheitsversorgung helfen kann. Hallo, Herr Professor Faisal. Ich freue mich sehr, dass Sie direkt von London jetzt hier nach Stuttgart zu uns gekommen sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Musser.
Sehr gerne. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Sie sind ja Professor für KI und arbeiten sowohl in London als auch seit 2022 in Bayreuth. Und als Spezialist sind Sie forschend tätig, auch viel Mensch und Maschine. Erzählen Sie uns doch einfach mal kurz so ein bisschen, dass wir uns das noch besser vorstellen können, was Sie machen.
Also KI ist für uns nicht nur eine Technologie, die wir Spaß haben zu entwickeln, sondern auch eine Lösung, die wirklich Menschen helfen kann. Und unsere Hauptanwendung ist KI in der Medizin oder in der Gesundheit. Und das ist für uns sehr spannend, weil alle schweren Probleme, die Ingenieursprobleme in der KI, sind auch in der KI für die Medizin komplett vorhanden und sozusagen akuter, weil es geht um Menschenleben, es geht um Glück und Gesundheit. Und das gibt uns praktisch einerseits eine Mission, Menschen zu helfen, und andererseits eine technische Herausforderung, an denen wir Freude haben.
Also ich höre schon so raus, ich denke auch aufgrund Ihres Berufes, Sie sind sehr begeistert für dieses Thema, für die KI. Nehmen Sie uns mal mit, was kann KI in der Medizin oder auch genau in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, was kann uns da helfen in der Zukunft?
Also KI wird sicherlich in der Lage sein, in der Zukunft, wenn richtig angewendet, Kosten zu minimieren, dafür zu sorgen, dass Leute schneller und überall Gesundheit erfahren können. Also gerade in der Fläche, nicht nur in der Stadt zum Beispiel. Es wird dafür sorgen, dass Diagnosen schneller und früher gestellt werden. Es wird dafür sorgen, dass Behandlung besser und auf den individuellen Bedarf zugeschnitten sein kann. Und es wird auch dafür sorgen, wahrscheinlich, dass endlich Sterblichkeit zurückgeht, dass wir gesünder lange leben. Und dass wir hoffentlich glücklichere Menschen darauf hin werden.
Okay, das sind ja schon mal recht große Versprechen oder Visionen, die Sie da beschreiben. Also ich selber lebe ja auch auf dem Land, auch wenn ich hier in Stuttgart arbeite. Und wenn Sie sagen, so in der Fläche oder in der Region, wir haben ja zunehmend das Problem Fachkräftemangel, was könnte da in der Region eine Lösung über KI sein? Auf dem Dorf zum Beispiel.
Also wir haben ja vielleicht einige schon erfahren, man kann zum Beispiel jetzt mit seinem Arzt eine Videokonferenz machen übers Handy, anstatt da jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde bis zur nächsten Praxis zu fahren. Das ist schon mal ein Schritt. Woran wir hauptsächlich arbeiten, sind Methoden, wo nicht die Technologie zwei Menschen miteinander verbindet, sondern wir eine KI haben, die meinetwegen auf dem Handy installiert ist, sozusagen auf dem Handy lebt und sich um uns 24 Stunden 7 Tage die Woche kümmern kann, mit einer Aufmerksamkeit, die kein Mensch so zutage bringen könnte. Und das könnte sein, zum Beispiel, um Menschen, die an einer Krankheit leiden, besser zu begleiten, ständig über die zu wachen, zu wissen, ob es denen plötzlich schlecht geht. Man kann jetzt hier auch gerade nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern auch im Bereich Altenpflege darüber nachdenken. Also wie können wir dafür sorgen, dass Leute umhegt sind? Ja, das sind mögliche Anwendungen der KI. Das andere Wichtige ist auch, KI die Entscheidung trifft, in der Diagnose, in der Behandlung zum Beispiel, bietet ein ungeheures Potenzial, KI also Zugang zu Medizin und zur besten Medizin zu demokratisieren. Also Sie haben meinetwegen jetzt einen Experten, der lebt in einer Großstadt, aber dessen Expertise möchten Sie landesweit zur Verfügung stellen sozusagen. Und KI-Systeme können von den Besten lernen und versuchen dann praktisch das als Entscheidungsunterstützungssysteme überall im Land zur Verfügung zu stellen.
Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ. Also ich auf dem Land spreche dann mit der KI und in der Stadt spricht man mit dem menschlichen Experten. Oder wie wäre da so das Zusammenspiel?
Ja, also wenn es genug Experten gibt, dass sie die auch noch in der Stadt antreffen können, ist natürlich auch noch eine Herausforderung. Was wir sehen ist, die Zahlen sprechen für sich. Wir haben einen Fachkräftemangel Und wir haben rapide anstehenden Gesundheitskosten. In Großbritannien habe ich die Zahlen mal ausgerechnet. Da wachsen die Gesundheitskosten schneller als die Inflationsrate. Und im Jahre 2050 müsste 100% des Bruttosozialproduktes umgesetzt werden, um dieselbe Gesundheitspflegevorsorge und umsetzen zu können. Also das kann sich kein Land leisten. Ich glaube, in Deutschland haben wir das in bessere Situation noch. Mhm. Aber auch da gibt es Probleme. Erstmal an die Fachkräfte zu kommen, die zu halten, aber dann auch das Ganze zu bezahlen. Und hier können wirklich KI-Systeme helfen, für Leute sofort einen Termin sozusagen zu bekommen, wann ich es brauche. Ja, wenn ich um 2 Uhr morgens aufwache und habe ein Problem, dann kann ich mich idealerweise mit einer KI schon mal auseinandersetzen, die mir helfen kann, zu verstehen, was vorgeht. Unter Umständen dann sind einer Triage schon Entscheidungen zu finden, bis jetzt in die Notaufnahme oder jetzt bis morgen durchschlafen, versuchen weiterzumachen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie KI-Systeme wirklich jedem helfen kann, ob die nah oder fern von den Ärzten leben.
Also ich hatte es auch so verstanden, Sie sind ja auch Direktor von so einem Research Lab, Behavioral Lab, und da wird ja auch versucht, so die Interaktion Mensch-Maschine oder komplexes Verhalten lernen, wie machen das Maschinen, wie machen das Menschen, was sind da die Einsatzgebiete oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir kennen das aus der Medizin, es gibt Ärzte, die sind gute Mediziner, aber sozusagen keine guten Ärzte. Und es gibt Ärzte, die sind toll in der menschlichen Interaktion. Und ich glaube, das ist eine der großen Sachen, die wir immer ein bisschen vernachlässigen bei der Technologie. Es ist nicht Technologie für Technologie, sondern es ist Technologie für den Menschen. Und da müssen wir verstehen, wie denken Menschen, wie lernen Menschen, wie reagieren Menschen auf Dinge. Und deswegen müssen wir an dieser Mensch-Maschine-Interaktion arbeiten, gerade bei KI in der Medizin. Und in diesem Bereich gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, gerade um Menschen, die jetzt nicht nur eine Behandlung brauchen oder meinetwegen eine Diagnose brauchen, sondern die ein Leben lang mit etwas leben, zum Beispiel, weil die querschnittsgelähmt sind. Wie können wir denen helfen, sich zu bewegen? Wie können wir denen helfen, wieder praktisch Fähigkeiten zu erlangen durch Technologie, die sie aufgrund ihrer Behinderung verloren haben? Und da arbeiten wir zum Beispiel an Mensch-Maschine-Schnittstellen, die teilweise mit Gehirnströmen arbeiten, aber teilweise auch mit ganz neuen innovativen Methoden versucht zu erraten, zu verinterpretieren, was möchte der Mensch jetzt eigentlich tun? Ja, also so wie ein guter Partner nach langen Jahren der Ehe, der weiß schon, was der andere möchte, ohne dass der was zu sagen hat. Und genau so können wir auch eine KI bauen, die Menschen praktisch in ihren Wünschen vervollständigen kann, was sie brauchen.
Okay, also das hört sich auch wirklich sehr spannend an. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was bedeutet das? Übernimmt die Maschine dann die Kontrolle? Das sind ja manchmal so ein bisschen auch Sorgen, die dahinter stehen. Also was sind so die Herausforderungen, damit man vielleicht auch Sorgen begegnen kann, die Menschen bei solchen Modellen haben?
Also das ist ja keine neue Problematik. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Hand verlieren und eine Handprothese bekommen, die bionisch funktioniert, dann liest praktisch die Prothese aus den Signalen des Gehirns ab, was die Hand tun möchte. Also sozusagen hat der Mensch Kontrolle. Obwohl die Maschine kann das auch fehlinterpretieren und dann etwas anderes tun, aber das passiert sehr selten. Genauso wie ein anderer Mensch auch einen anderen Menschen fehlisch verstanden kann, aber viel seltener. Und genauso arbeiten diese Assistenztechnologien, an denen wir arbeiten, das sind so robotische Systeme, die zum Beispiel mir helfen, wenn mein Arm gelähmt ist, mein Oberkörper gelähmt ist, was zu greifen, Schlaganfall zum Beispiel. Das sind aber auch Systeme, die mir zum Beispiel in der Reha helfen können, mit mir zu üben, was ich wieder selbst anstellen möchte, weil die erraten, was ich tun möchte. Ich möchte nach der Tasse zum Beispiel greifen und gibt mir genug Kraft, dass ich die Bewegung ausführen kann, ohne mir praktisch den Willen zu nehmen, dass ich selbst das noch ausführen muss. Also geht sehr viel in den Bereich unterstützen, aber nicht sozusagen komplett überfahren. Aber auch ja, natürlich, wenn wir KI-Systeme haben, die dann größere Entscheidungen treffen können. Also wenn wir jetzt bei Systemen denken, zum Beispiel im Bereich Demenz angewendet werden, wo der Mensch als Entscheidungsträger noch teilweise vorhanden ist, aber dann doch die Entscheidung irgendwie umgesetzt und getragen werden muss. Da können dann KI-Systeme wirklich auch helfen, sicherzustellen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die konsistent sind mit Sicherheitsanforderungen, rechtlichen Anforderungen.
Sprechen wir bei all dem, was Sie jetzt gerade ansprechen, noch von dieser sogenannten schwachen KI? Es wird ja so unterschieden, soweit ich mich da jetzt belesen habe, zwischen schwacher KI, die die menschlichen kognitiven Fähigkeiten versucht zu imitieren, bis hin zu einer starken KI, die quasi ja gleichgestellt ist mit der menschlichen Intelligenz oder auch schon da mehr übernimmt.
Also Sie können Sie uns da voll eingelesen. Also aus diesem Grund, also von unserem Ansatz her, ich komme aus einem Bereich der KI-Forschung, die heißt maschinelles Lernen. Mhm. Das heißt, die Idee ist hier, dass wir nicht die KI programmieren, sondern wie Lehrer mit einem Kind versuchen, der KI, dass sie lernt, aus Beispielen, aus Daten zu lernen, wie man eine Lösung baut. Und das ist grundsätzlich ein schwacher KI-Ansatz. Mhm. Ja, dass dann die Systeme in ihrem Verhalten so leistungsfähig werden, dass sie intelligent wirken, ist natürlich eine Herausforderung für die Leute, die starke KI machen wollen, aber natürlich auch eine Herausforderung für uns Menschen, weil man kann intelligent wirken, ohne so intelligent zu sein. Ich war neulich auf einer Tagung im Schwarzwald, wo wir genau diese Thematik mit Neurowissenschaftlern und Informatikern besprochen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was ChatGPT machen kann, Aufsätze schreiben, die Abiturprüfungen bestehen könnten, dann kann man sagen, das ist ein sehr tolles KI-System oder vielleicht ist ein Abituraufsatz zu schreiben keine so große Leistung im Vergleich zu anderen Dingen zum Beispiel, wie zum Beispiel sich die Schuhe zubinden, was eigentlich viel schwerer fällt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Lähmung hat.
Okay. Ja, das ist nachvollziehbar. Kommen wir vielleicht mal auch so ein bisschen zu dem Thema England, Deutschland. Also ich habe mal hier so ein Zitat von Ihnen gefunden, dass Deutschland ist für Forscher und Forscherinnen das Land der Möglichkeiten. Wie können wir das denn verstehen?
Ich glaube, das müssen wir im Kontext sehen. Ne? Als ich noch jünger war und überlegt habe, wo geht's hin zum Studium, dann war ganz klar für alle, man geht nach England oder nach Amerika, weil dort die Möglichkeiten der Forschung am größten sind. Und was inzwischen passiert ist über die letzten 10, 20 Jahren, ist, dass Deutschland wirklich systematisch versucht hat, nicht nur sozusagen regional stark zu sein, sondern international stark zu sein. Das hängt damit zusammen, dass Leute international eingefahren werden, dass man Studiengänge auf Englisch auch anbietet und man auch die besten internationalen Studenten anziehen kann und auch internationale Professoren und dass entsprechende Gelder geflossen sind, um gerade im Bereich KI die Forschung wirklich auf ein anderes Level zu heben als bisher möglich. Ja, und deswegen ist es ein Land der Möglichkeiten geworden, weil die Mittel sind da, jetzt müssen nur noch die Leute kommen.
Okay, aber Sie sind ja gekommen, das ist ja schon mal schön. Auch wenn Sie sich's noch aufteilen zwischen Deutschland und England, aber vielleicht ist das auch eine gute Verbindung, weil Sie da eben aus beiden Ländern vieles mit einbringen können. Ich würde gerne noch einmal kurz auf das Thema Herausforderungen KI eingehen. Also die KI wird ja wahrscheinlich auch die Arbeitsplätze verändern. Mhm. Ist das eher ein schleichender Prozess? Also ich bleibe auch im Gesundheitswesen. Sie hatten ja vorhin Pflege zum Beispiel angesprochen, dass wir da Herausforderungen haben, aber auch andere Berufe, Arztberufe etc. Müssen wir uns das so schleichend vorstellen, weil vieles läuft ja schon und wird ja auch schon angewendet. Oder kommt das irgendwann mit so einem Paukenschlag, dass es auf einmal alles ganz anders ist?
Ja, also wir hatten ja eben über Abituraufsätze und Schuhe zuschnüren gesprochen. Und das Letztere ist schwerer für eine KI mit einem Roboter, als einen Text zu schreiben, der eine Abiturprüfung besteht. Das heißt, ich glaube, sehr viele händische Tätigkeiten werden noch für eine Zeit, ganze Zeit lang sehr schwer zu sein, durch intelligente Maschinen ersetzt zu werden, in irgendeiner Form oder unterstützt zu werden. Das ist wirklich eine Herausforderung, das wird noch in der Forschung. Während wir jetzt, wenn Sie jetzt mit den großen Anwaltskanzleien reden, die gehen davon aus, dass binnen dieses Jahres werden 80% der juristischen Texte von KIs geschrieben werden. Also es ist ein großer Mismatch zwischen, die Engländer nennen das White-Collar-Work und Blue-Collar-Work. Und ich glaube, die Pflege und die gesundheitliche Praxis, das man fast Pink-Work nennt, ne? Also wo man mit Menschen interagiert und wo die menschliche Interaktion Teil des Wesens ist, was man haben möchte. Ich möchte ja nicht nur mit einem Arzt reden, weil der, wie gesagt, eine Maschine ist, die viel weiß, sondern weil es auch ein Mensch ist, der mich verstehen kann, der auf mich eingehen kann. Und für manche Dinge möchten wir einfach Menschen haben und keine Maschinen. Und ich glaube, also diese Aspekte, auch gerade in der Pflege, werden so nicht verschwinden. Mhm. Was passieren wird, ist, glaube ich, dass alle Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, werden mit KI-Systemen arbeiten. In unterschiedlichsten Formen. Das kann sein, dass eine Stationsschwester hat dann einen Monitor, wo eine KI alle Patienten auf der Station überwacht. Anstatt dass sie jetzt ständig einen Rundgang machen muss und doch nur 2 Minuten oder 1 Minute pro Patient hat. Also dadurch ist die Produktivität dieser Krankenschwester erhöht und sie kann sich mehr auf die komplizierten Fälle oder meinetwegen auf ein Gespräch fokussieren. Also das sind die Veränderungen, die ich in dem Bereich Pflege erwarte. Genauso im medizinischen Bereich, glaube ich, wird es viel mehr KI-Systeme geben, die Entscheidungen unterstützen, aber nicht abnehmen. Mhm. Ja, weil wir zurzeit rechtlich noch in einem System sind, wo der Arzt der rechtlich verantwortliche Entscheidungsträger ist.
Also das ist auch nochmal ein sehr spannender Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben. Wer übernimmt die Verantwortung? Ich könnte jetzt noch ewig weiter fragen, aber das zeigt einfach, was für ein großes Thema, glaube ich, die KI inzwischen ist. Insofern danke ich Ihnen, dass wir schon mal so einen ersten Einblick jetzt mit Ihnen gewinnen konnten.
Vielen Dank für die Fragen und das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.